Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Mein Name ist Sascha Tamm und ich freue mich wieder über alle, die mir zuhören oder auch zusehen. Ich habe heute drei Themen, beginne mit einem erfreulichen Thema. Die Schweiz möchte ihre Importzölle für alle Art von Industrieprodukten abschaffen, auf Null setzen. Das zweite Thema ist, wie ich es ja ab und an mal mache, ein historischer Jahrestag. Der Jahrestag eines Ereignisses diesmal, und zwar des Inkrafttretens des Vertrages von Lissabon, oder genauer gesagt der beiden Verträge von Lissabon. Und schließlich beschäftige ich mich mit der wachsenden Begeisterung von Politikern, aus irgendwelchen Gründen Notstände auszurufen, und schauen wir mal an, was das eigentlich bedeuten soll und was die Ziele dahinter sind. Doch beginnen wir mit dem ersten Thema. Der Bundesrat der Schweiz, das ist die Regierung, also nicht wie in Deutschland der Bundesrat als Länderkammer, hat beschlossen, Zölle abzuschaffen, Zölle auf Null zu setzen, und zwar die Zölle für alle Art von Industrieprodukten. Ausgenommen sind praktisch nur landwirtschaftliche Produkte, Fisch und sowas. Alles andere wird irgendwie industriell hergestellt, was man importieren kann. Und da gibt es noch einige Zölle. Zugegeben, diese Zölle sind schon jetzt niedrig im einstelligen Bereich, oft im niedrigen einstelligen Bereich. Es geht, wir reden über eine halbe Milliarde bis zu einer Milliarde Schweizer Franken, die an Zolleinnahmen dadurch wegbrechen, ist also nicht so viel, aber trotzdem, es ist ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen, ein gutes Zeichen in einer Zeit, in der andere Länder oder Länderblöcke versuchen, sich gegenseitig mit Androhung oder Umsetzung von Zöllen zu überbieten. Ich möchte das zum Anlass nehmen, mal kurz über die Argumente zu sprechen, die für Zölle bis heute in Anschlag gebracht werden, die für Zölle vorgebracht werden. Das Einfachste und Eindeutigste ist natürlich, wir schützen bestimmte nationale Industrien, wir verschaffen denen einen Wettbewerbsvorteil. Oft wird dann gesagt, wir machen deren Wettbewerbsnachteile, Entschuldigung, Wett, die durch irgendwelche Umstände in den Herkunftsmärkten der Produkte, die wir bezollen, auf die wir Zölle erheben, zustande kommen. Das Erste, was man zu diesem Argument sagen muss, es ist ein Argument zugunsten einer ganz bestimmten Gruppe. Es ist nicht etwa im Sinne des Gemeinwohls, wie immer wieder behauptet wird. Es geht nicht um Gemeinwohl. Es geht um bestimmte Produzenten und bestimmte einflussreiche Gruppen, die arbeiten da meistens sehr gut mit den Gewerkschaften der jeweiligen Branchen zusammen, und die wollen sich Einkommen sichern, und zwar auf Kosten der anderen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Autozölle oder Autoquoten oder sowas. Das ist nicht im Interesse des Gemeinwohls. Nein, es ist im Interesse dieser Gruppe, und die anderen zahlen dafür, indem sie für das bestimmte Produkt, zum Beispiel ein Auto, zum Beispiel ganz andere Güter, mehr bezahlen, als sie bezahlen würden, wenn es diese Zölle nicht gäbe. Bezahlen für beides mehr. Sie bezahlen für, übrigens für die importierten Waren mehr. Das ist ganz auffällig. Und sie bezahlen natürlich auch für die im Inland produzierten mehr, weil wenn weniger Wettbewerbsdruck da ist, dann höhere Preise sich durchsetzen lassen. Gut. Es ist also im Interesse dieser einen Gruppe. Es gibt eine Abwandlung dieses Arguments. Das nennt man Infant Industries oder noch junge Industrien-Argument. Ist auch von deutschen Ökonomen immer wieder vorgebracht worden, wird bis heute vorgebracht. Also die Idee ist, wir schützen junge Industrien, bis die sich entwickelt haben in unserem Land, bis die wettbewerbsfähig sind. So lange schützen wir die. Davon mal abgesehen, dass das selten funktioniert, weil sie dadurch eben gerade nicht wettbewerbsfähig werden, trifft das natürlich auf die entwickelten Industrieländer, auf den Westen überhaupt nicht zu. Es trifft ganz und gar nicht zu. Hier gibt es keine Infant Industries. Es sind alles entwickelte Industrien. Und diejenigen, die sich neu entwickeln, die stehen im Wettbewerb mit anderen sich neu entwickelnden, aber nicht als Teil einer nachholenden Modernisierung. Sowas haben wir heute nicht mehr. Also dieses Argument, so unsinnig es auch generell ist, hat es ja noch dann einen gewissen Appeal, eine gewisse Anziehungskraft, aber es trifft heute nicht mehr zu. Ein weiteres Argument, und das ist ja ein bisschen interessanter, weil es die ganze Logik staatlicher Regulierung so schön deutlich macht, ist, dass ja, wir brauchen Zölle, um sie als Verhandlungsmasse zu bekommen. Das wurde auch in der Schweiz übrigens von den Kritikern dieser Zollsenkung oder genauer gesagt Zollabschaffung gesagt. Wir brauchen doch in den internationalen Handelsverhandlungen irgendwie eine Masse. Das ist ein Argument, das einen ganz grundlegenden Zusammenhang nicht sieht, nämlich, dass Zölle per se, auch wenn sie gegenseitig sind, Wohlstand vernichten, weil sie Geld den freiwilligen Beziehungen auf einem Markt entziehen und den dort zu tätigenden Investitionen und so etwas und es dem Staat zur Verfügung stellen, der, wie ich hier schon mehrfach erläutert habe, ja nicht investiert, sondern nur Konsumausgaben zugunsten von Interessengruppen macht. Trotzdem ist dieses Argument möglicherweise nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn es um große internationale Handelsstreite geht. Nicht das mit den Zöllen, aber insgesamt das Argument, dass man auch ein gewisses Gegengewicht schaffen muss. Vor allem dann, wenn bestimmte Verträge ständig gebrochen werden. Ich rede jetzt von USA, China, diesen Sachen. Aber insgesamt wirft das einen Blick viel weiter noch. Handelsverträge heute, Handelsabkommen, man muss sich nur den TTIP-Entwurf angucken oder andere Sachen. Dass Zölle der geringsten, sind Zölle das geringste Problem, sind auch ein Problem weiterhin, gerade Agrarzölle und so etwas. Aber das wesentliche Problem ist, dass Regulierungen abgeglichen werden und das Problem ist, dass diese Regulierungen natürlich auch alle in Einzelinteressen erfolgen. Dass die auch nicht im Sinne des Gemeinwohls gewöhnlich erfolgen, sondern im Sinne bestimmter Interessengruppen. Und dass man dann, wenn man Regulierung aufeinander abstimmt, auf eine Regulierungsharmonisierung kommt und dann auf ein noch größeres Regulierungsmonopol des Staates kommt. Und das vernichtet ebenfalls Wohlstand. Also, ich finde das gut, was die Schweiz macht. Ich finde, viele Länder sollten das tun, die EU sollte das tun, für alles mögliche Zölle einfach abzuschaffen einseitig. Können mir viele entgegenhalten, die sind ohnehin schon niedrig, das stimmt, aber das ist egal. Kann trotzdem abgeschafft werden. Von der Entbürokratisierung, die damit zusammenhängt, mal ganz abgesehen vom Geld, mal abgesehen vom Wohlstandsgewinn, ein Geld, das dem Staat entzogen wird und privaten Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist natürlich schwierig, weil starke Interessengruppen, starke Industrien da sind, die mit Zöllen ihre Konkurrenten behindern wollen, aus dem Markt draußen halten wollen. Trotzdem, es ist ein gutes Zeichen und man kann nur hoffen, dass andere Länder folgen. Dass andere Länder einfach einseitig sagen, nein, keine Zölle mehr, danke. Zu Handelsabkommen und zur Logik von Handelsabkommen lässt sich noch viel mehr sagen. Nicht heute, das mache ich später mal. Es ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Gerade wenn man um staatliche Regulierung, wenn man über staatliche Regulierung redet. So, das war's zur Schweiz. In diesem Sinne und in manchem anderen Sinne ein Vorbild. Jetzt machen wir so etwas, was im frei empfangbaren und nicht staatlichen Fernsehen eine Werbepause heißt. Wir machen aber eine Werbepause für uns selbst. Ich möchte gern darauf hinweisen, dass man für Asozial und für alle Video- und Audio-Produkte von Eigentümlich Frei auch gern bezahlen kann, wenn man das möchte. Das bindet Ressourcen. Es macht uns allen Spaß, die wir das machen. Großen Spaß sogar. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn Sie dafür auch bezahlen würden, wenn Ihre Zahlungsbereitschaft nicht null, sondern höher wäre. Nach oben sind der Sache keine Grenzen gesetzt. Und deshalb gibt es jetzt auf YouTube einen Link, den finden Sie direkt darunter. Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder allgemein für alle Audio- und Videoprodukte bezahlen. Sie können auch darunter gehen und speziell für ein Produkt, zum Beispiel für Asozial, aber auch für Herrengedeck und so etwas bezahlen. Sie können einmal bezahlen, Sie können auch gleich ein Abo machen und monatlich eine monatliche Zahlung auslösen. Das ist übrigens dann jederzeit wieder kündbar. Sie verpflichten sich nicht zu 5 Jahre langen Abos oder irgendwas. All das können Sie tun, wir würden uns freuen. Zum zweiten Thema. Vor 10 Jahren, am 1. Dezember 2009, trat der Vertrag von Lissabon in Kraft. Ein Werk, was damals gefeiert wurde, was damals sehr stark gefeiert wurde, weil es Ende eines langen Prozesses war. Ursprünglich hatte man die Idee, einen europäischen Verfassungsvertrag zu machen. Der ist, da erinnern sich heute viele nicht mehr daran, gescheitert daran, weil 2 Länder in Volksabstimmung nicht zugestimmt haben. Frankreich und die Niederlande. Dann ist man von diesem Weg abgekommen. Man dachte, okay, wenn es auf Weg mit der Volksabstimmung nicht geht, machen wir es mit einem Vertrag. Das geht erstmal mit den Regierungen, muss dann zwar ratifiziert werden, aber das ist dann vielleicht einfacher. Die Anforderungen sind dann auch nicht so hoch an die Mitbestimmung des Volkes. Die Regierungen haben diesen Weg als besonders demokratisch bezeichnet, als so ein Durchbruch für die demokratische Mitbestimmung. Das ist schon mal eine interessante Herangehensweise, das zu tun. Aber es wurde so verkauft. Dann wurde dieser Vertrag, die beiden Verträge von Lissabon, wo es in dem einen um die Europäische Union und ihre Aufgaben geht, in dem anderen mehr um die Entscheidungsmechanismen, werden trotzdem heute meistens als einen Vertrag bezeichnet, wurden die verabschiedet. Dann gab es einen Ratifizierungsprozess, dann hat wieder ein Volk dagegen gestimmt. Natürlich, wie man heute darüber liest, die haben es einfach nicht verstanden, die Regierung hat nicht genug dafür Werbung gemacht, die Gegner haben dafür Werbung gemacht und außerdem haben die Gegner natürlich alles falsch erläutert und Themen vermischt. Also die Regierung hatte recht, sie konnte es nur nicht, passiert in der Politik oft, dass irgendjemand recht hat, aber die Menschen verstehen es irgendwie nicht. Und da muss man irgendwie die Menschen irgendwie dazu bringen, es richtig zu verstehen. Das ist dann gelungen, ja, später wurde ratifiziert und 1.12.2009 trat das Werk in Kraft. Das ist, so wurde damals verkündet, ein Meilenstein, das war in gewisser Weise auch ein Meilenstein. Es wurden Entscheidungskompetenzen klarer definiert, als sie vorher waren. Es wurden die Rollen des Europäischen Parlaments, das hat eine Stärkung erfahren, die Rollen der Personen ganz oben, Ratspräsidenten und so etwas, Kommissionspräsident, die wurden stärker herausgehoben. Es wurden stärkere Eingriffsrechte für die nationalen Parlamente tatsächlich geschaffen. Die nehmen die zwar nicht wahr oder nur sehr selten, aber sie wurden geschaffen. Das passierte tatsächlich. Und so trat das Werk dann, wie gesagt, in Kraft. Es ist seitdem die Rechtsgrundlage von allem, was in der Europäischen Union passiert. Und ich habe ein sehr differenziertes Bild von der Europäischen Union. Ich glaube, dass die 4 Freiheiten wirklich wichtig sind. Das hat übrigens nicht damit zu tun, ob man an der Grenze seinen Ausweis zeigen muss oder irgendein Dokument oder eine ID oder sowas. Das ist irrelevant. Da wird immer sehr viel draus gemacht, dass man nun über die Grenze kann, ohne einen Ausweis zu zeigen. Ja, man kann in viele Orte innerhalb des Landes nicht rein, ohne einen Ausweis zu zeigen. Ergo ist das jedenfalls nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man überall arbeiten kann, sich überall ansiedeln kann und so etwas. Doch, es passierte etwas, was man sich vorstellen konnte, was die Gegner dieses Vertrages schon immer erwähnt haben. Es gibt natürlich eine schleichende Verlegung, Verlagerung von Kompetenzen auf die europäische Ebene. Es gab genug Widerstand dagegen, einen Verfassungsvertrag zu machen. Das hätte dann schon gleich wie ein Bundesstaat ausgesehen. Das will man jetzt gerade mal wieder versuchen. Frankreich und Deutschland gehen voran, wollen einen Konvent machen. Damals hieß es Konvent, jetzt heißt es, glaube ich, Versammlung. Sie wollen etwas machen, damit Europa auf eine noch neue Grundlage gestellt wird. Und diese Grundlage, die Tendenz ist immer da, hat mehr Zentralisierung in sich. Es gibt die ausschließlichen Kompetenzen, Handelspolitik und so etwas. Das halte ich an sich prinzipiell für vernünftig. Aber da Handelspolitik, wie ich schon in dem ersten Teil gesagt habe, heute immer mehr Regulierungspolitik wird, ist es natürlich auch gefährlich, weil es nämlich zu einer Regulierungsvereinheitlichung führt. Und Regulierungsvereinheitlichung ist auf vielen Feldern gefährlich für die Freiheit. Und es hat die Komponente, dass das Europäische Parlament mehr Rechte hat und dass stärkere Mehrheitsentscheidungen im Rat möglich sind. Und da wird immer gesagt, dadurch wird die Europäische Union handlungsfähiger. Naja, dass die Idee zum Beispiel der amerikanischen Verfassungsväter war nicht unbedingt den Staat handlungsfähiger zu machen, nur auf ganz, ganz eng beschränkten Feldern, sondern Checks and Balances einzubauen. Mehrheitsentscheidungen sind nicht per se was Gutes. Und 65% der Bevölkerung, also Länder mit 65% der Bevölkerung und 65% der Länder, das ist alles nicht so dumm ausgedacht, aber bleiben immer noch 35% übrig. Oder 30 oder 25. Und mehrheits- und demokratische Entscheidungen müssen selber hinterfragt werden, ob man über irgendetwas überhaupt entscheiden muss. Und wenn man entscheidet, sollte man auf der niedrigstmöglichen Ebene entscheiden. Auf einer großen Ebene wird es immer schwieriger, dann tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die allen gerecht werden. Oft ist es unmöglich, trifft man gar keine Entscheidung. Keine Entscheidung zu treffen ist meistens, fast immer die beste Politikoption. Und drum sind Checks and Balances wichtig. Und drum sind Vetorechte wichtig. Rechte, etwas blockieren zu können, etwas stoppen zu können. Der Vertrag von Lissabon hat ein sehr gespaltenes Verhältnis, übrigens zur Außenpolitik, denn da sind die Interessengegensätze ja ganz offensichtlich am größten und da möchten sich Länder auch nicht Mehrheiten fügen. Also es gibt durchaus Länder, die möchten sich nicht dem Kurs, den Macron oder andere gegenüber bestimmten ausländischen Präsidenten fahren oder ausländischen Ländern, so groß auch immer die sein mögen, fahren. Ich glaube, dass jetzt Frankreich und Deutschland das Ziel haben, auch die Außen- und Sicherheitspolitik noch stärker zu vergemeinschaften, wie sie das nennen, also stärker auf der europäischen Ebene zu entscheiden, möglichst mit Mehrheitsentscheidungen. Ich halte das für außerordentlich gefährlich, aber auch für fast nicht machbar. Doch was ich noch zum Abschluss sagen will, wenn jemand viel Spaß haben will und ein politisches Propagandadokument lesen will, was auch zeigt, dass dieses ganze Rhetorik von wir wollen die Kompetenzen klar haben, natürlich haben wir ein Subsidiaritätsprinzip, findet zwar seinen Niederschlag, aber diejenigen, die das geschrieben haben, haben eigentlich ein anderes Ziel. Sie wollen ein vereintes Europa. Und es gibt so ein wunderbares Papier, das wird auf der Seite des Europäischen Parlaments als Kurzerläuterung der Verträge genannt. Das hat die wunderbare und gar nicht propagandamäßige und gar nicht populistische Überschrift zum Glück vereint. Und dort merkt man so richtig, wenn man das liest, ich stelle den Link Twitter unter Sascha Tam, findet man das und so, merkt man so richtig, dass die Leute, die das geschrieben haben, die wollen einen europäischen Zentralstaat und die glauben, dass die Weisheit sich aus irgendwelchen Gründen in Brüssel und bei den europäischen Institutionen ansammelt und alle, die dem im Wege stehen, ein bisschen befeuert sind oder noch was Schlimmeres. So, ich lese mal den Schlusssatz dieses Dokuments. Das ist kein Wahlkampfdokument. Also es ist nicht irgendwie von einer Partei, sondern das ist ein offizielles Dokument des Europäischen Parlaments, das an die Bürger, die ja ernst genommen werden und mehr beachtet werden, gerichtet wird als Zusammenfassung. Nicht als, warum die EU gut ist. Ich zitiere mal, es sind die letzten Sätze dieses Dokuments. Wir wissen, Europa ist unsere gemeinsame Zukunft. Es ist ein Glück, dazu zu gehören. Aber kein Mitgliedstaat wird zu seinem Glück gezwungen. Fantastisch. Und allein von der Gleichsetzung zwischen der Europäischen Union und Europa. Gehört die Schweiz nicht zu Europa? Zum Beispiel, keine Ahnung, Norwegen, Großbritannien nach dem Brexit. Das ist eine Selbstüberhebung. Das Dokument selber ist weitgehend unschädlich und hat auch vernünftige Punkte. Also es ist gut, die Kompetenzen etwas klarer zu bestimmen. Aber der Trend, der da drin ist, ist auch sehr deutlich zu sehen. Und in der ganzen Rhetorik, die das umgibt, das tiefe Bedauern, dass es da so eine Völker gab, so eine, die waren falsch informiert, das ist ein bisschen doof, die dem Verfassungsvertrag nicht zugestimmt haben. Das ist schon interessant zu lesen und sagt eben teilweise mehr als der Inhalt über die Ziele, die da bestehen. Jetzt kommt die zweite ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte nur noch erwähnen, natürlich können nicht nur die, die mich auf YouTube sehen und die auch die anderen Sendungen von Eigentümlich Frei auf YouTube sehen, bezahlen, sondern auch die, die es über Podcast-Dienste hören, wie Castbox, Apple Podcast, Podcast.de, was auch immer. Auch dort findet sich dieser Button, mit dem man bezahlen kann. Und wieder ist es dort ganz genauso. Man kann entweder für das gesamte Portfolio bezahlen oder dann darunter gehen, ausklappen und da kann man anklicken, für welche Sendung man besonders bezahlt. Ich persönlich freue mich sehr über alle, die für das Gesamtportfolio bezahlen. Würde mich aber auch freuen, wenn einigen asozial speziell besonders wertvoll ist. Und jetzt zum letzten Thema. Da gehen wir direkt von der Europäischen Union über oder bleiben eigentlich in der Europäischen Union. Das Europäische Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Erstmal wieder interessanterweise mit diesem Anspruch, ganz Europa zu vertreten. Europa wird der erste Kontinent sein, der wurde dann gesagt und so weiter. Nun ist das weitgehend unschädlich an dieser Stelle. Es hat keine großen Konsequenzen. Genauso wenig, wie es Konsequenzen hat, wenn alle möglichen Städte den Klimanotstand ausrufen. Aber es ist trotzdem interessant, was dahinter für ein Denken steht. Notstand ist nämlich juristisch, doch im allgemeinen Verständnis, ein Instrument, wo man normale rechtliche und übrigens auch demokratische Mechanismen außer Kraft setzt. Das ist für unmittelbare Bedrohung eigentlich geschaffen worden. Es wurde missbraucht oder gebraucht, ob es missbraucht ist, das ist eine ganz andere Frage, aber gebraucht in der Weimarer Republik und danach von den Nazis, Notstands, all das wollten die deutschen Väter des Grundgesetzes übrigens nicht. Nach dem Krieg, sie wollten gar keine Notstandsmöglichkeit. Die Alliierten, die ja dann letztlich die Westalliierten einen gewissen Einfluss beim Grundgesetz hatten, glaubten, dass man ohne solche Notstandsmöglichkeiten keine Verfassung und keinen Staat machen kann und haben dafür gesorgt, dass das dann da reinkam. Jetzt haben wir das. Wird außerordentlich selten, wenn überhaupt, eingesetzt. Und Notstand ermöglicht gewisse exekutive Handlungen, die sonst nicht möglich wären ohne Gesetzgebung, ohne Gesetze und sowas. Den Begriff gibt es dann auch noch in anderen Rechtsgebieten, aber bleiben wir mal dabei. Und das genau ist das Gefährliche. Man denkt, weil man, wenn man nur laut genug schreit zu einem Ziel, dann braucht man diese ganzen Mechanismen nicht mehr. Dann braucht man Checks and Balances nicht mehr. Dann braucht man nicht mehr, dass Interessengruppen, dass andere Meinungen vertreten werden, braucht man eigentlich nicht mehr zu diskutieren. Und das ist das, was die in von Leipzig über, ich glaube, Wiesbaden ist auch so eine Stadt, Köln, bis zum Europäischen Parlament alle im Kopf haben. Sie denken, sie lösen ein Problem, was wichtiger ist als alle anderen, da ist auch Demokratie scheißegal, auf einmal im Übrigen. Also Rechtsstaat, Gesetze, pff, Sie können es nicht machen, weil es unser Recht eben zurzeit nicht hergibt, weil diese Notstandsdeklarationen natürlich bloß so ein bisschen billige Propaganda sind, auch beim Europäischen Parlament im Übrigen. Aber sie haben das im Hinterkopf. Sie wissen, was sie tun. Sie wollen diese ganzen Kräfte, die Demokratien letztlich bei allen Mängeln so erfolgreich machen, die sie auch per Saldo immer noch als ein gutes System für die Freiheit machen, die wollen sie abschaffen. Sie wollen keine Checks. Sie wollen nicht, dass jemand klagen kann gegen Staatlichkeit. Das wollen die alles nicht, weil sie denken, sie haben Recht und sie haben so Recht, dass sie alles machen dürfen und dass das gerechtfertigt ist. Nun will ich das gar nicht auf Europa oder Deutschland begrenzen. Trump macht Ähnliches. Trump ruft auch ab und zu mal den Notstand auf, nicht nur er. Es gibt Gründe, also bestimmte Sachen kann ein Gouverneur in den USA nur machen, bei Hurricanes zum Beispiel oder Flutkatastrophen, wenn der Notstand ausgerufen ist. Der ist aber auch nicht für lange ausgerufen. Und dann können bestimmte Sachen, können zum Beispiel bestimmte staatliche Behörden erst überhaupt aktiv werden in bestimmter Weise und sowas. Dafür ist das gedacht. Vieles andere ist eben kein Notstand, sondern wird Notstand genannt und es ist wieder dazu da, Parlamente auszuschalten. Nun, das habe ich an dieser Stelle oft gesagt, sind Parlamente nun wirklich nicht der Königsweg zur Freiheit, aber sie sind ein wichtiges Instrument und eine wichtige Säule darin, staatliches Handeln zumindest einzuschränken und zu kontrollieren, das sonst vollkommen außer Kontrolle gerät. Und das wollen sie. Das wollen die Notständler überall in Deutschland und im Europäischen Parlament. Sie wollen eigentlich, wollen sie die Dummen, die ihnen irgendwie widersprechen, sei es beim Klima oder bei was anderem. Die wollen sie nicht so, dass die sie kontrollieren, weil die sind ungebildet, sitzen Fake News auf und sowas. Und oft haben sie ja recht. Das Problem ist nur, dass Politiker ebenfalls ihren eigenen Interessen nachgehen. Ihren ganz eigenen Interessen. Im Mittelpunkt zu stehen, ihre Macht zu konservieren, für ihre Gruppen, die sie unterstützen, etwas zu bringen und so weiter. Und drum ist überhaupt das Wort Notstand zu verwenden und Notstände auszurufen eine ganz, ganz abschüssige Ebene hin, weg vom Rechtsstaat, weg vom Schutz von privatem Eigentum, einen der wichtigsten Checks, die es überhaupt gibt, dass tatsächliche Notstände stärker eingeschränkt werden kann in der Gesetzgebung vieler Länder. Von all diesen Dingen weg. Und sie vergessen bei allem, was sie wollen, die Notständler, dass das, was nachhaltig ist an unserem Westen oder an den Ländern, in denen wir leben, nicht irgendetwas ist, was man anfassen kann, sondern die Institutionen, die Tradition, die sich über viele Jahrhunderte entwickelt, in einem Ausleseprozess entwickelt haben. Das, was den zukünftigen Generationen übergeben werden kann, das sind Institutionen, Organisationen, Werte, Wissen natürlich, aber eben auch Institutionen, die Sachen auch mal verlangsamen, die sie auch beschleunigen können, wenn die Menschen alle überzeugt sind. Dann gibt es ja kein Problem mit der Demokratie und auch nicht mit dem Rechtsstaat. Das wollen sie zerstören. Und das ist praktisch das Gegenteil von jeder vernünftigen Nachhaltigkeit. Bei Nachhaltigkeit geht es nicht zuerst um Stoffe oder so etwas, sondern es geht um die Form unseres Zusammenlebens. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Asozial in einer Woche. Und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.